SRF 3.
Online zocken ja, aber bitte nur in Schweizer Casinos. Dieser Vorschlag für das neue Geldspielgesetz ist im Nationalrat umstritten. Die große Frage für die EU.
Wohin gehst du, Europa? Wohin steuert das Europa der 27?
Kommissionspräsident Juncker macht Vorschläge. Kriegsverbrechen in Aleppo, die hätten beide Seiten begangen, sagt der UNO-Menschenrechtsrat in seinem Bericht. Das Wetter in der Nacht, fallen im Norden noch Niederschläge, dann wird's morgen wie im Süden immer sonniger. Info 3 mit Daniel Hofer. Online um Geld spielen ist in der Schweiz heute eigentlich verboten. Eigentlich. Trotzdem boomen Blackjack, Roulette und Konsorten im Netz bei Anbietern aus dem Ausland. Und was die Schweizer so ausgeben, lassen sie nicht in den einheimischen Casinos liegen oder sie verspielen es nicht beim Lotto. Das bedeutet auch, Bund und Kantonen gehen Abgaben verloren. Das neue Geldspielgesetz soll das ändern. Schweizer Casinos dürften damit legal Online-Geldspiele anbieten. Ausländische Websites würden gesperrt. Ein umstrittener Vorschlag. Live aus dem Bundeshaus, Corinne Wenzetz.
Was illegal passiert, kennt man naturgemäß nicht so genau. Aber es ist unbestritten, dass auf diesen verbotenen Spielplattformen in der Schweiz fleißig gezockt wird. Nur wie häufig kann man schätzen? Zwischen 300 und 700 Millionen Franken sollen Spielerinnen und Spieler aus der Schweiz so im Netz liegen lassen. Mit dem unschönen Nebeneffekt, dass die Gewinne etwa auf Malta oder in Gibraltar landen. Und so Thierry Burkhardt von der FDP.
Die Schweizer Altersvorsorge, der Sport und die Lotteriefonds gehen leer aus. Das ist nicht im Interesse der Schweiz.
Das neue Geldspielgesetz soll diese Umsätze in die Schweiz holen. Aber ob dafür eine Online-Sperre, wie sie der Ständerat befürwortet hat, das richtige Mittel ist, bezweifelten viele im Nationalrat. Und zwar aus ganz verschiedenen politischen Lagern. Einmal Lukas Reimann von der SVP, der einen drastischen Vergleich zog.
Es ist eine Bevormundung der Bürger durch IP-Blockaden und Zensur, wie man sie in Nordkorea und im Iran kennt. Und ich sage Ihnen, im Iran, da hat jeder Junge Facebook und all diese gesperrten Seiten, weil auch da weiß man inzwischen, wie leicht man das umgehen kann.
Kritik kam aber auch von der ziemlich entgegengesetzten Seite des politischen Spektrums. Balthasar Glättli von den Grünen nannte eine ganze Reihe von Argumenten gegen solche Netzsperren.
Nicht nur, weil sie leicht umgangen werden kann, aber auch. Nicht nur, weil der Hunger für neue Netzsperren mit dem Essen kommt, aber auch.
Mehrheitlich für Online-Barrieren bei Glücksspielen setzen sich die SP- und FDP-Vertreter ein. Dass Sperren eh nicht nützten, stimme einfach nicht, so Thierry Burkhardt von der FDP. Das zeigten Erfahrungen in anderen europäischen Ländern, in Italien, Belgien, Frankreich oder Dänemark.
Immerhin muss sich jemand bewusst darüber hinwegsetzen und Umwege in Kauf nehmen. Der Großteil der Spieler möchte aber legal spielen und ist sich der Illegalität der Online-Spiele gar nicht bewusst. Dem kann mit den Sperren Abhilfe geschaffen werden.
Viele nicht so hartgesottene User würden sich von Warnhinweisen abhalten lassen, waren die Befürworter von Netzsperren überzeugt. Ploppe so ein Hinweis auf, würden diese in Zukunft zurückschrecken und auf die legalen Online-Spiele der Schweizer Casinos ausweichen, zum Wohle von AHV und Bundeskasse. Noch ist das Seilziehen um die Online-Sperren im Nationalrat im Gang. Ob sich der Nationalrat, Bundesrat und Ständerat anschließt, offen. Die vorberatende Kommission hatte sich hauchdünn gegen die Online-Sperren ausgesprochen.
Und jetzt Andreas Freudiger hat die wichtigsten Meldungen des Nachmittags zusammengefasst.
In der Ostukraine haben pro-russische Separatisten nach eigenen Angaben rund 40 ukrainische Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt. Der Schritt sei eine Reaktion auf eine Handels- und Verkehrsblockade, sagte der Chef der selbsternannten Republik Donetsk. Ukrainische Nationalisten blockieren seit Wochen Eisenbahnstrecken in die Ostukraine. Die ukrainische Regierung in Kiew ist gegen die Blockade, weil der fehlende Kohlenachschub aus der Ostukraine zu Energieproblemen führt. Ein Mitglied von Papst Franziskus' Kommission gegen Kindesmissbrauch ist zurückgetreten. Die Irin Mary Collins war als Kind selbst von einem katholischen Priester missbraucht worden. Sie erklärte in ihrem Rücktrittsschreiben, sie trete aus Frustration zurück. Andere Behörden der Kurie würden nicht mit der Kommission zusammenarbeiten. Der Kommissionsvorsitzende, Kardinal Sean Patrick O'Malley, erklärte, man spreche in der nächsten Sitzung über Collins' Beweggründe. Der Bundesrat tagt Ende Monat zum 12. Mal außerhalb des Bundeshauses. Die Landesregierung werde ihre Sitzung am 29. März in der Stadt Solothurn abhalten, gab die Bundeskanzlei bekannt. Der Bundesrat möchte mit solchen Sitzungen seine Verbundenheit mit den Regionen zeigen. Letztes Jahr tagte er in den Kantonen Waadt und Glarus. Der Technologie- und Rüstungskonzern RUAG hat ein neues Produktionswerk im ungarischen Eger eröffnet. Der bundeseigene Konzern investiert dort über 6 Millionen Franken in eine Fabrik für Flugzeugteile. 180 Angestellte werden künftig Baugruppen und Komponenten für Verkehrsflugzeuge der Hersteller Airbus und Bombardier herstellen, wie die RUAG mitteilt. Eger wird neben dem luzernischen Emmen und dem deutschen Oberpfaffenhofen zum dritten Standort der RUAG-Division für Flugzeugbauteile. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.615 Punkten. Das ist ein Plus von 0,8%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,649 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,093.
Info 3 Abend.
An Wegkreuzungen müssen wir entscheiden, wie wir weitergehen. Wir müssen wissen, wohin wir wollen. An einer solchen Wegscheide steht zurzeit auch die EU. Nach dem Brexit stellen sich für die Europäische Union viele Fragen. Vor welcher Zukunft steht die EU? Wie begegnet die Union der zunehmenden Skepsis in den Mitgliedsländern? Heute hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker präsentiert, welche Wege die Kommission sich vorstellen kann. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Die bisherige Geschichte der EU kann sicher als Erfolgsgeschichte erzählt werden. Friede, Wiedervereinigung und Demokratie, das sind die Meilensteine. Aber aktuell ist die Krise tief. Und wie sieht die Zukunft aus?
In 60 years time, what will our grandchildren say of our legacy? I want them to be proud.
Was werden unsere Kinder wohl in 60 Jahren sagen? Er wolle, dass auch sie dann stolz auf die heute gefällten Entscheide zurückblickten, sagte Jean-Claude Juncker zu Beginn seiner Rede. Die EU-Kommission präsentierte deshalb heute 5 Szenarien, wie sich die EU weiterentwickeln könnte. Erstens, die EU bleibt, wie sie ist, und die Kommission und die Mitgliedstaaten versuchen, die eingeschlagene Reformagenda so gut wie möglich umzusetzen.
Doch die Frage muss erlaubt sein, ob das ausreichend ist.
Deshalb denkt die Kommission in Alternativen. Das zweite Szenario würde de facto das Ende der heutigen EU bedeuten. Es würde die EU nämlich zur Verwalterin des Binnenmarktes zurückstutzen. Manche Mitgliedstaaten fordern genau dies. Juncker aber will davon nichts wissen.
Die Europäische Union ist mehr als eine mehr oder weniger gehobene Freihandelszone. Europa ist mehr als Macht, Waren und Geld.
Szenario 3. Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Für die Länder, welche bei der Verteidigung beispielsweise enger zusammenarbeiten wollten, wäre das sicher ein großer Fortschritt. Aber es könnte das ganze Gebilde komplizierter und damit noch unverständlicher machen. Juncker sagt dazu:
Diese Form der Avantgarde zielt nicht auf Exklusion, sondern auf spätere Inklusion. Ich kann, ehrlich gesagt, dieser Vorgehensweise einiges abgewinnen.
Schließlich Szenario 4, eine EU mit weniger Kompetenzen, dafür eine effizientere EU, und Szenario 5, ein europäischer Bundesstaat. Auch wenn Juncker heute gewisse Präferenzen durchblicken ließ, die EU-Kommission wird sich erst im Herbst positionieren. Sie möchte erstmal eine breite Debatte auslösen.
C'est une méthode qui fait honneur à la démocratie, non seulement représentative, mais à la démocratie entière.
Juncker sieht in seinem Vorgehen ein demokratisches Element. Das ist sicher richtig und auch zu begrüßen. Und trotzdem ist das Vorgehen irritierend, weil Juncker stellt die Sinnfrage. Es geht nicht um die Höhe der Mehrwertsteuer beispielsweise, sondern um den Sinn der Europäischen Union. Da wäre etwas mehr politischer Leadership wohl angebracht. Warum also nicht eine Kombination von Leadership und öffentlicher Debatte? Entscheide sollen dann auf dem Gipfel Ende Jahr gefällt werden.
Info 3 Abend.
Carla Del Ponte hat schon viele Kriegsverbrechen gesehen, als Chefanklägerin im Jugoslawien-Konflikt oder für den Völkermord in Ruanda. Doch heute griff die Tessinerin zum Superlativ. Nichts sei so schlimm wie das, was in der syrischen Stadt Aleppo passierte.
what we have seen here in Syria, I never saw that in Rwanda or in former Yugoslavia in the Balkans. We never saw that violence. What's happening now, it's incredible.
Unglaublich viel Gewalt und Schuld seien sowohl Rebellen als auch die Regierung. Das steht im Bericht, den der UNO-Menschenrechtsrat heute in Genf vorgestellt hat. Josh Elbert.
In 82 Punkten listet der UNO-Menschenrechtsrat den Krieg um Aleppo und die dabei begangenen Verbrechen akkurat auf und benennt auch die Täter. So warfen syrische Kampfjets in zwei nachgewiesenen Fällen Chlorgasbomben auf Ost-Aleppo, dabei kamen mehrere Kinder ums Leben. Während der ganzen Zeit der Abriegelung Ost-Aleppos hätten syrische und russische Militärflugzeuge die international geächteten Streubomben eingesetzt. Der Bericht wirft Russland und Syrien im Weiteren vor, durch die anhaltenden Bombardierungen praktisch alle zivilen Einrichtungen Ost-Aleppos wie Spitäler, Schulen, Bäckereien, Lagerhäuser, Wasser- oder Elektrizitätswerke zerstört zu haben, um so, so der Vorwurf, den Gegner zum Aufgeben zu zwingen. Die syrische Luftwaffe habe zudem einen Hilfskonvoi gezielt bombardiert und den Tod der Helfer in Kauf genommen. Nach der Einnahme des Ostteils der Stadt hätten sich syrische Truppen gerächt und einzelne Rebellen erschossen und Hunderte von jungen Männern für die Armee zwangsrekrutiert. Während der Bericht fast tagebuchartig Beweise für die Kriegsverbrechen durch die Regierungstruppen von Präsident Assad aufführt, gibt es laut dem UNO-Menschenrechtsrat jedoch keine Beweise für Kriegsverbrechen durch die russischen Helfer Assads. Anders bei den Assad-Gegnern. Diese schossen, so der Bericht, mit sogenannten Höllenkanonen, Raketen und Granaten ins regierungstreue West-Aleppo, denen meist Zivilisten zum Opfer fielen. Im Weiteren listet der Bericht ein Massaker der Rebellen an Kurden auf, die in einem Quartier zwischen Ost- und West-Aleppo lebten. Auch hätten die Rebellen die Menschen an der Flucht aus Ost-Aleppo gehindert, humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung zurückgehalten und Zivilisten als menschliche Schutzschilder missbraucht. Die UNO-Menschenrechtskommission kündigte weitere Untersuchungen an, rief die Kriegsparteien in Syrien zur Einhaltung der internationalen Abkommen auf und machte aber klar, dass man eine Liste der Täter öffentlich machen werde, um diese gegebenenfalls juristisch verfolgen zu können.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Nachmittag verantwortlich Kevin Kahners und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.